Stadt, Land, Bauen, Brandenburg. Der Podcast aus der Region für die Region. Über Infrastruktur und Regionalentwicklung, über Bauen, Handwerk und Wohnen, über Smart Cities und Mobilität, über Coworking und Co-Living, über Mehrgenerationenwohnen. Im Gespräch Menschen vor Ort, die gemeinsam ihre Region gestalten.
Ich werf mal die Zahl 45.000 in den Raum. Das sind geschätzt die Kirchen in Deutschland. 45.000, wahrscheinlich auch mehr. Und die werden die Protagonistinnen meiner Folge in diesem Podcast sein. Und ich habe die Fürsprecherin für die Kirchenbauten in Deutschland vor mir sitzen, Karin Berkemann, worüber ich mich sehr freue, dass es spontan geklappt hat, dass es vis-à-vis klappt. Herzlich willkommen erstmal.
Vielen Dank für die Einladung.
Und vor mir sitzt, ich fasse es mal kurz zusammen, das ist, glaube ich, eine relativ lange Liste. Du bist Theologin, du bist Kunsthistorikerin, du bist Mitherausgeberin von Moderne Regional, einem Online-Magazin, das sich um Architektur der Moderne, um Bestandserhalt, Bausubstanz verdient macht. Gerade auch, glaube ich, den BDA-Preis für Baukritik, Bau.
BDA-Preis für Architekturkritik, besondere Auszeichnung.
Besondere Auszeichnung 2024 bekommen. Und Initiatorin des Kirchenmanifest, aber darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen. Der Fokus Kirchen in diesem Podcast, so haben wir uns auch kennengelernt. Vielleicht sagst du nochmal kurz was zu deinem Background, weil das ist schon, glaube ich, das Spezifische, der Kirchenbau.
Ich habe, als es so in die Abi-Phase ging und man sich überlegt, was macht man, zwei Seelen in der Brust gehabt. Die eine war, mach was mit Kunstgeschichte, mit Bewahrung Richtung Denkmalschutz. Ich wollte mich so für Häuser werfen, Dinge retten. Und das andere war, dass ich Theologie geil fand. Wir viele Pastoren in der Familie haben, selbst religiös unterwegs bin und dachte, mach was Vernünftiges, mach Theologie, weil damals Pfarramt eine sichere Kiste war und ich das spannend fand. Und dann kam die Kunstgeschichte dazu, weil ich dachte, besuch mal ein Seminar, das wird geil. Dann war das so geil, dass ich es auch zu Ende gemacht habe. Und in dieser Kombination liegt der Kirchenbau nahe. Weil in beiden Disziplinen immer sagten, was machst du da komisch anderes? Und dann habe ich beim kirchlichen Bauamt ein Praktikum gemacht. Und die sagten, super logische Kombination. Und dann dachte ich, yeah, das passt. Und deshalb hat sich dieser Schwerpunkt herausgebildet im weiteren beruflichen Werdegang, mal für die Denkmalpflege, mal an der Uni. Und deshalb sind Kirchenräume mit allem, was drin ist, was drin passiert, und damit passiert ja gerade ganz viel, für mich so der Königsweg, um diese verschiedenen Leidenschaften zusammenzubringen.
Das klingt sehr logisch und sehr erfreulich vor allem, also weil ich diese Kombination auch hochgradig spannend finde. Ich muss mal meinen Weg auch sagen, mein Weg, der Kirchenblick, den ich habe, ostsozialisiert, keine religiöse, christliche Prägung. Den ersten Zugang hatte ich mit 14, als ich mit meiner Klassenkameradin in der jungen Gemeinde war und mir öffneten sich plötzlich Augen und Ohren. Als Erwachsene dann im Kirchenchor gesungen ganz lange und heute renne ich im Urlaub auf Ausflügen und Reisen in jede Kirche, wenn sie denn offen ist. Und ich glaube, das ist ja schon mal ein Punkt, um den es auch gehen wird. Also wir haben dich dann auch noch als Initiatorin des Kirchenmanifests. Und da, als ich das gelesen habe, bei Moderne Regional als treue Leserin, ist sofort in meine profane Seele gesprungen, weil du oder weil ihr davon sprecht, Kirchen sind Gemeingüter. Und dieses Manifest ist im Mai dieses Jahres online gegangen und ihr sammelt Unterschriften. Vielleicht einfach dazu auch nochmal die Motivation. Was verbirgt sich hinter dem Kirchenmanifest?
Wir sind eine Wundertüte aus 10 baukulturellen Akteurinnen und Akteuren. Das sind Leute wie ich von der Uni, von der TU Dortmund, aus der Architektur, aus der Fachdidaktik für Kunstgeschichte, aber auch die Bundesstiftung Baukultur, Deutsche Stiftung Denkmalschutz und ganz viele andere, die ich jetzt wahrscheinlich vergesse. Also es sind nicht nur Kirchenleute, ganz wichtig, sondern auch ganz viele Leute, eher Leute, die aus einer bürgerschaftlichen Perspektive auf das Thema gucken. Und wir haben uns immer wieder auf Tagungen getroffen. Man ist ja so ein Kreis, der sich mit diesem Thema Umbaukultur und Kirche beschäftigt. Und der Frust wurde immer größer, weil wir merken, ich mache zum Beispiel für Moderne Regional Invisibilis, das ist eine virtuelle Datenbank, die Kirchen sammelt, das Vermächtnis sozusagen sichert, erinnert an Kirchen, die abgerissen sind, die geschlossen sind, die in Umnutzungsprozessen sind. Weil die Beobachtung war, wenn eine Kirche verloren geht, also abgerissen wird, geschlossen wird, verliert sich auch die Erinnerung an dieses Gebäude. Das Archiv wird aufgelöst, die Gemeinde löscht die Homepage und so weiter. Und ich merkte auf einmal, ich komme gar nicht mehr hinterher. Früher war das Samstagvormittag, mittlerweile ist das 2-3 Tage die Woche gucken. Also da rollt so eine Lawine an. Und das merken die anderen auch. Und wir waren so gefrustet, dass wir sagten, man muss doch was machen, das geht doch nicht. Und deshalb haben wir den Schritt nach vorne gemacht, haben uns zusammengetan und gesagt, was uns verbindet, ist der Satz, Kirchen gehen uns alle an. Sie könnten jetzt auch sagen, die Juristen kriegen da immer so ein bisschen Pocken im Nacken, Kirchen gehören allen. Das heißt, das darf nicht nur in kleinen Zirkeln verhandelt werden. Und Kirche verliert an Mitgliedern. Das heißt, wenn kirchliche Zirkel das diskutieren, wird der Kreis immer kleiner derer, die das diskutiert. Auch wenn Kirche in sich demokratisch ist. Wir vergessen als Kirche, dass da draußen ganz viele Leute sind, das ist die Mehrheit, die nicht zu diesem Club gehören. Und wir haben gesagt, wir müssen klar machen, diese Gebäude, so wie du sagst, du gehst im Urlaub da rein, Menschen, die Ruhe suchen bei dieser Hitze. Wir sind gerade an einem sehr heißen Tag in Berlin, Abkühlung suchen, die neugierig auf Baukultur sind, die gerne singen, die gerne Orgelmusik machen. All diese mögen diese Räume und brauchen diese Räume. Manche wissen sich sogar gar nicht. Und zu sagen, hey, bevor ihr diese Gebäude aufgibt und behandelt wie Immobilien, lasst uns reden. Da muss es eine bessere Lösung geben. Deshalb dieses Manifest. Und wir sammeln kirchenmanifest.de ist die Seite. Wir sammeln Online-Unterschriften. Wir gehen Knirsch auf die 20.000 zu, super. Wir wollen aber das Doppelte, weil wir sagen 40.000, bei Zahlen ist immer schwierig. Du sagst 45.000 Kirchen, wir haben es ein bisschen, bisschen runter, wir haben gesagt, wir runden nach unten. 40.000 Unterschriften wäre ein geiles Ziel, um wirklich diese Wucht und dieses Interesse deutlich zu machen. Also Kirchenmanifest, Kirchen gehören allen und lasst uns alle und offen darüber reden, was wir mit diesen Räumen Gutes machen können.
Was ich hier gemerkt habe, ich hatte dich und auch andere gehört in der Parochialkirche im Juni zum ersten Podium zum Kirchenmanifest. Da ist ja auch so ein bisschen Wind durch die Sakralenräume geweht. Also da sind ja sehr viele Protagonisten. Also wir reden über die großen Kirchen, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die sagen, wir können es ja vielleicht schon, aber die haben die Not, einfach von Gemeindeverkleinerungen, Zusammenlegungen, Kirchenaustritten, die kommen ja nicht drumherum. Ich glaube, wir reden über 2/3 der Kirchen, die perspektivisch vor diesem Problem stehen. Was machen wir mit unseren Gebäuden, wenn ich mich recht erinnere?
Zahlen ist immer so eine schwierige Kiste, weil wer die Statistik beherrscht, beherrscht auch die Diskussion. Die offiziellen Zahlen sind, dass wir zwischen 42.000 und 45.000 Kirchengebäude der beiden großen Konfessionen haben. Da gibt es aber auch noch viele kleine Kirchen. Es gibt Klöster, es gibt Krankenhauskapellen, gerade Klöster, ganz großes Thema. Das heißt, es dürften mehr sein. Und die Frage, wie viel aufgegeben werden, ist noch schwieriger, weil wir reden jetzt sozusagen perspektivisch in die Zukunft. Mittlerweile gibt es ein offizielles Papier der juristischen Abteilung, evangelisch-katholisch, die sagen, das teilt aber auch nicht jeder in der Kirche, wahrscheinlich 1/3 in den nächsten Jahren wird zur Disposition stehen. Das heißt, nicht alle werden platt gemacht, das heißt aber, sie werden wahrscheinlich oder man vermutet, aus der liturgischen Nutzung, aus der gottesdienstlichen Nutzung genommen. Mittlerweile gibt es jetzt eine Ausstellung, auch heißer Tipp, wer im Ruhrgebiet unterwegs ist, ab 1. September von Baukultur Nordrhein-Westfalen, eine Ausstellung zu diesem Thema. Und die sagen, wahrscheinlich die Hälfte. Nicht nur Nordrhein-Westfalen, bundesweit, der Kirchen. Wenn wir alle kirchlichen Immobilien nehmen, also Pfarrhäuser, Gemeindehäuser, werden wir wahrscheinlich auf die Summe kommen, die du jetzt sagst. Das wird mehr als 50% sein. Aber letztlich sind wir gerade an dem Knackpunkt, wo wir es noch nicht wissen. Aber sagen wir, es sind 50% von 40.000 oder 45.000, dann sind wir über 20.000 Gebäude in häufig zentraler Lage, häufig baukulturell richtig gute Dinge, weil man sich da Mühe gegeben hat. Manchmal ist auch diese zeichenhafte Bescheidenheit was richtig Wertvolles. Ein multifunktionaler öffentlicher Raum, super. Also große Zahl.
Mhm. Ich habe ja, also ich, wenn ich jetzt mal diese Nutzergruppen oder die Akteure und Akteurinnen sehe, die dort mittreiben. Ich glaube, ich bin so eine, die ist so, ich komme von außen. Also ich bin das gemeine Volk, was diese Kirchenräume nutzen möchte. Teilweise wirklich beiläufig, muss ich sagen. Also wir sprechen ja oder haben ja diesen Begriff im Kirchenmanifest auch von dritten und vierten Orten, den ich sehr, sehr charmant finde und auch wichtig finde, weil es ja über eine liturgische Praxis hinausgeht, ich gehe dran vorbei, was mache ich halt eigentlich alles dort? Und für mich so ein erhellender Moment war, weil ich ja um viel im Brandenburgischen unterwegs bin, das Mönchenklöster Jutterbock, Kulturquartier, eine Bibliothek, ja, Stadtverwaltung, was auch immer. Also das ist, und es steht wirklich prächtig und mächtig mitten in der Stadt. Es irritiert auch nicht. Es gibt ja Kirchen, die auch irritieren, glaube ich, bauästhetisch. Also wo sich wahrscheinlich die Geister scheiden. Ich finde ja gerade auch so neu gebaute, moderne Kirchen äußerst reizvoll und attraktiv. Also gerade was so Lichtspiele angeht. Die machen es mir vielleicht nicht leicht, aber sie setzen nochmal stärker ein Zeichen. Wie ist denn da die Frage auch Denkmalschutz? Nicht, wer steht da wem im Weg oder nicht.
Vielleicht fange ich mal bei der Theorie an, von der du gerade gesprochen hast, die auch viel deutlich macht. Es gibt die Theorie des dritten Ortes, kommt aus der Soziologie, die jetzt vor einigen Jahren auf die Kirchen auch völlig zu Recht übertragen wird. Erster Ort wäre, ich wohne, ich bin zu Hause. Zweiter Ort wäre, ich gehe zur Arbeit und irgendwas dazwischen brauche ich, um Menschen zu treffen. Ich gehe zum Chor, ich gehe in eine Kneipe, kulturelle Begegnungsorte. Es können auch öffentliche Plätze sein. Kirchen sind das ganz klassisch, wenn sie offen sind. Immer weniger. Ich gucke viele Kirchen an, ich bin gut in Leute bequatschen und reinkommen, aber auch ich habe es immer schwieriger. Aber jetzt sagt besagte Ausstellung Baukultur NRW, Kirchen sind nicht nur diese dritten Orte, also nur ist jetzt nicht abwertend gemeint, kultureller Begegnungsort zu sein, ist wahrlich viel, sondern Kirchen können auch ein vierter Ort sein. Und dieser vierte Ort ist etwas, was eine neue Deutungsebene geben kann. Etwas, den inneren Raum weitet, die eine neue Perspektive einzieht. Man könnte Spiritualität sagen, da bin ich als Calvinistin immer so ein bisschen scheu bei solchen Sachen, aber wie immer man es nennt, und das muss man gar nicht religiös nennen oder man muss es nicht an eine Institution heften. Aber diese Erfahrung braucht die Gesellschaft auch. Das kann man auch im Bahnhof oder im Kino haben oder im Theater. Aber eine Kirche ist eigentlich ein geiler Ort, um genau das zu tun. Also haben wir diese Möglichkeiten. Und jetzt ist die Frage, wer ist denn dafür zuständig, kulturelle Begegnungsorte offen zu halten? Der Staat, die Gesellschaft, die Bürgerschaft, letztlich wir alle. Wie kriegen wir das monetarisiert? Wer bezahlt das? Mhm. Und wenn es dann um Sinnorte geht, da wird Kirche sehr unruhig, also die Institution Kirche, weil sie sagt, das ist eigentlich traditionell unsere Fähigkeit. Jetzt kann man aber sagen, je mehr Leute aus der Kirche austreten, desto mehr Menschen gibt es, die nicht areligiös sind, sondern die auch Formen von Sinnerfahrung haben. Oder nennen wir es nicht Religion, nennen wir es Weltanschauung, wie auch immer. Die meisten Menschen haben irgendwas, worauf sie sich beziehen. Und wer regelt das? Muss man das regeln? Und wenn Kirche einen Ort aufgibt, muss sie lernen, damit zu leben, dass da Menschen vielleicht in ihre ehemaligen Räume reingehen und auch eine Sinnerfahrung haben, die wir aber, und ich bin theologisch ausgebildet, das ist ein Handwerk, was man lernt, eine unglaublich schöne Welt, philosophisch verzweigt. Das ist ganz großartig. Aber wir müssen wegkommen. Wir als Kirche, davon wegkommen, den Gedanken zu haben, wir müssen das regulieren, können wir eh nicht. Sondern, was machen wir mit diesen vierten Raumebenen, mit diesen Bedeutungsebenen? Ich würde sagen, für die kulturellen Räume ist Denkmalpflege zuständig, das ist ihr gesetzlicher Auftrag. Da würde ich sie aber nicht als jemanden empfinden, der im Weg steht. Ich weiß, man hat die Geschichten im Freundeskreis, ich durfte keine Photovoltaik aufs Dach machen und ich durfte mein Haus nicht streichen, wie ich wollte. Aber stellen wir uns vor, es sind Gebäude, die über Generationen von Gruppen bewahrt und erhalten wurden. Da ist viel Know-how drin. Und je mehr Know-how ich für den nächsten Schritt in die Zukunft kriege, desto besser. Und Denkmalpflege ist ein Know-how mehr am Tisch. Manchmal auch ein bisschen Geld. Manchmal auch eine Hilfe, einen Standort zu halten. Das ist nicht der Job der Denkmalpflege, weil das müssen andere entscheiden. Aber es ist eine, die an den Tisch dazukommt und sagt, ich kenne mich mit der Geschichte dieses Raumes aus. Ich kenne mich mit historischen Handwerkstechniken aus. Ich kann dir auch helfen, Geld zu sparen, weil ich weiß, du musst nicht alles neu machen. Reparieren geht ganz wunderbar an der Stelle. Das tut dem Bau und dir gut. Also ganz viele Leute an einem Tisch. Aber natürlich hat sich zwischen Kirche als Institution, die gerade sich massiv unter Druck fühlt, auch finanziell, und Denkmalpflege, die sagt, wir müssen aber gucken, dass diese Räume bleiben, hat sich in manchen Situationen so ein Knirsch ergeben. Und da müssen wir raus, weil am Ende geht es beiden um was Ähnliches. Man hat nur unterschiedliche Sprachen.
Für mich ist ja auch, wie auch immer, Denkmalschutz, also aus der kirchlichen Perspektive oder aus der Denkmalschutzperspektive, ein Denkmal ist geschützt, wenn es genutzt wird. Also das ist für mich immer so ein, ja, also in welchen Formen und Ebenen auch erstmal, und ich weiß, da liegt wahrscheinlich einiges im Argen, je länger es brach liegt, ne? Also ich sage mal nur so Kaltsanierung, oder? Gibt es Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Kirchen oder Umnutzungsmöglichkeiten, also wo man sagt, es ist leichter, es ist schwerer.
Wenn ich mit einem Pastor auf dem Land spreche, sagt er, wenn wir in der Stadt wären, das wird flutschen. Da hätten wir sofort 3 Investoren, das Ding lief. Spreche ich mit einer städtischen Pastorin, sagt die, oh, wenn es auf dem Land wäre, würden sich alle Leute vor das Gebäude werfen. Identifikation wäre sehr viel höher. Ich glaube, jeder Punkt hat so wie jede Lösung eine individuelle ist, hat jeder Punkt ein eigenes Problem. Auf den Dörfern, also wenn wir jetzt nicht von Kleinstadt sprechen, sondern wirklich von Dorf, nehmen wir mal Brandenburg, weil wir jetzt hier in Berlin sitzen, als Referenzgröße, werde ich natürlich unterschiedliche Situationen haben. Ich habe so einen Speckgürtel von Berlin, wo so Leute wie ich hinziehen, wenn sie Kinder kriegen und sagen, ach, so ein bisschen Garten wäre hübsch. Dann sind es oft die Zugezogenen, die diese Gebäude neu entdecken und mitschützen. Prima Zielgruppe, da kann man was machen. Wenn wir dann in den Bereich kommen des ländlichen Raums, wo eben keine Zuzüge mehr sind, wo keine Weichgebiete mehr sind, dann hat man oft das Problem, dass nach der Wende es nochmal so ein Aufbäumen gab. Und dann haben sich die Leute oft in der gesamten Ortsgemeinschaft, ob christlich oder nicht, um diese Gebäude gekümmert. Da war auch aus den Gemeinden heraus häufig noch so eine pragmatische handwerkliche Tradition. Die Pastoren hatten alle noch was Handwerkliches gelernt, weil man durfte ja nicht einfach Theologie studieren. Die waren Goldschmiede, Zimmermeister, irgendwas. Das konnte man richtig brauchen zum Sanieren von Kirchen. Gute Tradition, Baubrigaden, alles kompliziert, aber man wusste und das lief. Mhm. Und jetzt kommt genau diese Generation, kann man in den Fördervereinen sehen, in eine schwierige Situation, weil die ziehen weg, die ziehen in die Stadt oder sterben weg. Und das ist der Knackpunkt. Also wir werden wahrscheinlich auf den Dörfern gesicherte Stilllegungen brauchen oder haben, um zu sagen, wir motten eine Kirche vielleicht auch mal ein. Mhm. Das ist nicht der beste Fall. Mhm. Der beste Fall ist Leben, weil Nutzung hält das Dach sauber. Aber vielleicht schaffen wir es für 5 Jahre mal so eine schlafende Kirche zu erzeugen, dachdicht halten, darauf aufpassen, dass alles in Ordnung ist. Kostet aber auch im Jahr ein paar Tausend für Versicherungen und hast du nicht gesehen. Aber das ist nicht die ideale Lösung. Ruine ist noch schlechter, weil Ruine ist teuer. Mhm. Besser ist zu gucken, was braucht der Ort. Und auf den Dörfern braucht man genauso Gemeinschaftsräume wie in den Städten. Sie brauchen Orte, wo man sich treffen kann, wo die Vereine sein können, wo die Bibliothek sein kann, was auch immer. Wo man warten kann, bis der Bus kommt, wo Mobilitätsberatung, Energieberatung passiert. Es gibt tolle Konzepte in diese Richtung. Und wo wir von Denkmalpflege gesprochen haben, ich habe praktische Denkmalpflege vor 10, 12 Jahren selbst gemacht. Die Dinge, die ich damals nicht gestattet hätte, würde ich heute sagen, Hauptsache jemand will was mit dem Gebäude. Mhm. Also auch die inneren Toleranzen der Kollegen, man muss seinen Job machen, auf das Gebäude aufpassen. Aber wir sind in einer Situation, in der wir händeringend froh sind, wenn Leute kommen, die mit diesem Gebäude was tun. Also es gibt nicht die eine Lösung, aber sobald man Leute aktiviert, die eine gute Idee haben, es gibt sehr schöne Konzepte, zum Beispiel in Thüringen mit der IBA, sowas wäre ein schönes Konzept, eine Iber Emscher Park in Nordrhein-Westfalen hat das mit den Zechen gemacht. Also die Dörfer alleine können das nicht. Wir brauchen einen Schwung in der Region. Und dafür gab es nach der Wiedervereinigung gute Konzepte. Und sowas zum Beispiel für Brandenburg wäre eine feine Geschichte.
Mhm. Da sind jetzt gerade so zwei Stichpunkte gefallen. Das eine ist, lässt sich also dieser Ost-West-Vergleich für mich auch, also Kirche hatte ja in den fünf östlichen Ländern ja einen anderen Stellenwert als in den westlichen Ländern. Gibt es da heute nochmal ein anderes Bedürfnis des Erhaltenwollens und ist es nur eher eine Frage, ja, ein demografischer Wandel und keine finanziellen Ressourcen, die sich darum kümmern? Oder, weil ich mal denke, was ich mir mal aufgebaut habe in 40 Jahren deutscher Teilung unter besonderen Bedingungen, halte ich auch für erhaltenswürdiger?
Wir haben nach der Wiedervereinigung viel Gutes gemacht im Sinne von, ich sage jetzt wir als, ich bin gebürtige Rheinland-Pfälzerin, als Westen. Da ist viel Geld rübergeflossen, da haben sich Stiftungen sehr verdient gemacht. Manchmal sind das aber auch Übersanierungen gewesen. Also manchmal hat man es so wieder ins Barock zurückgebaut, dass dann die Gemeinde drin stand und dachte, eigentlich würden wir hier gerne auch mal mit dem Kindergottesdienst was machen und unsere Liturgie sieht eigentlich auch nicht so aus wie im Barock und so. Also manchmal hat man zu viel des Guten getan und da müssen wir vielleicht auch vor Ort wieder lernen, das ein bisschen bröckeln. Ich spreche nicht von statischen Schäden, ich spreche von so ästhetischen Sachen, dass ein bisschen Patina auch okay ist. Also vielleicht die eigenen Ansprüche runterschrauben. Dann wäre ein ganz großer Fehler, die westlichen, ich bin jetzt sehr im Klischee, ich weiß, aber dieses merkantile Denken von dieser Raum muss ich rechnen, das zu übernehmen, wäre richtiger Mist, weil eine Kirche hat sich letztlich noch nie gerechnet. Und zu kapieren, dass auch, wie du vorhin gesagt hast, schon es fährt jemand dran vorbei und sagt, ah, das ist Dorf Busemuckel, weil Turm in der Silhouette, auch das ist eine Nutzung. Das hat am Ende auch einen Geldwert, den kriegen wir nur schwer zu fassen. Also nicht Nutzung darauf zu beschränken, wie viele Leute laufen da die Woche durch, sondern was bedeutet das für die Identität, für den Städtebau? Da sind ganz viele Kenntnisse für Reparieren, ökologisches Bauen drin. Da ist ein Raum auf Reserve, da kann ich mich abkühlen. Also nicht zu merkantil zu denken, sondern Nutzung auch mal sehr weitherzig zu fassen. Da kann ich die Glocke läuten, wenn jemand beerdigt wird, egal ob der in der Kirche als Institution drin ist oder nicht. Also dieses, ich bin kein Ostalgiker, weil ich denke, das wäre falsch. Mhm. Aber aus diesem pragmatischen, wir kriegen das schon irgendwie hin und dann gibt der was und an Feierabend, da kann man viel übernehmen, wenn man die Leute dafür aktivieren kann und auch in den Orden genau zu gucken, weil es sind nicht immer nur die mittelalterlichen Kirchen, Brandenburg hat auch ein paar sehr charmante Kirchen in den 70er, 80er Jahren, in den 90er Jahren bekommen, auch die sind nicht weniger wert. Es gibt auch viele Räume von kleineren Gemeinschaften, die dort sich ihre Nischen gesucht haben. Also das Problem ist im Prinzip dasselbe. Im Osten, in den östlichen Bundesländern ist es schneller gewesen. Mhm. Da kann man in den westlichen Bundesländern sehr viel von lernen. Aber wir müssen, glaube ich, kapieren, dass es am Ende gar nicht so weit voneinander weg ist. Mhm. Wir haben Phasenverschiebungen. Aber das haben wir in den westlichen Bundesländern auch. NRW ist ganz weit vorne bei den Lösungen, weil die müssen. Und in Bayern höre ich immer noch, wir haben das Problem. Quatsch, die Bayern haben das Problem auch, nur später. Also wir müssen, glaube ich, da gucken, dass die Linien vielleicht eher Nord-Süd-Mittel verlaufen, vielleicht eher Stadt-Land verlaufen und dass es im westlichen Brandenburg anders ist als im östlichen Brandenburg.
Und wo ja das Kirchenmanifest und die Stichworte sind ja auch schon öfter gefallen, das hat ja auch eine ökologische, eine Ressourcenkomponente mittlerweile auch. Und ich glaube, darum ändert sich auch so ein bisschen die Sichtweise, was Bestandserhalt ist, auch die Sicht von Denkmalpflege und Denkmalerhalt. Also ich glaube, man ist wahrscheinlich kompromissbereiter auch, also weil einem die Wertschätzung der Ressource, des Materials bewusst ist und dass es nicht darum geht, wir reißen einfach mal ab.
Ich Ja, also kurze Antwort, ja. Mhm. Längere Antwort, ich lese im Moment, ich sichte ja, wie gesagt, für Invisible ist ständig Presse und ich lese dann so Überschriften, wir müssen abreißen für den Klimaschutz. Früher hat man Asbest gesagt, jetzt sagt man, wir müssen abreißen fürs Klima. Quatsch, weil ich glaube, so weit sind wir in den Fachkreisen auch, das kommt nur noch nicht weiter unten an. In diesem Gebäude steckt ja eine verbaute Energie, sowohl eine gedankliche, schöne Ideen, schöne Bilder, Geschichte, Identität, als auch eine materielle und energetische im Sinne von jetzt ganz praktisch. Also da wurden Steine beigeschleppt, da wurden Materialien verwendet, da wurde Energie reingesteckt. Und wenn ich das Ding abreiße und neu baue, selbst wenn der Neubau irgendwann weniger Heizung braucht und so, wenn ich das alles auf die Strecke verrechne, ist rein mathematisch, wenn ich die Kosten richtig offenlege, ist der Neubau Quatsch, weil im Altbau schon so viel Energie gespeichert ist, dass das goldene Energie, graue Energie, wir kennen diese Debatte, dass es ökologisch, klimatisch besser kommt, wenn ich den Bau stehen lasse. Und ich habe auch noch einen Raum, der Geschichte, Energien, Reibungsflächen hat. Ich bin Privatdozentin an der TU Dortmund und wenn ich dort mit Architektinnen und Architekten arbeiten darf, für die ist das im Moment unglaublich spannend, mit Bestand zu arbeiten, weil wenn die rausgehen und neu entwerfen, nur 2, 3 von denen dürfen die richtig geilen, guten Sachen entwerfen, der Rest baut Garagen und oder Häuser, die letztlich vorher schon im Computer waren. Ich bin jetzt etwas holzschnittartig. Und die finden Bestand gerade gut, weil das diese Reibungsfläche für sie so viel Energie im Kopf erzeugt, das ist kein Hemmnis, sondern das ist kreativ, da passiert was. Mhm. Und bei Kirchen wäre da ganz viel drin. Zudem haben wir in diesen Kirchen auch noch Möglichkeiten zu sehen. Zum Beispiel, ich war vor 2 Tagen in Berlin in der 12-Apostelkirche. Mhm. Dort hat man aus Ginflaschen in den 40er Jahren nach Zerstörung der Fenster durch den Weltkrieg, hat man eine Spende von Ginflaschen, leeren Ginflaschen. Also ob sie vorher leer waren, weiß ich nicht, aber danach waren sie leer. Und man hat damit die Fenster ausgemauert. Sieht heute super aus, steht unter Denkmalschutz. Also Upgrading und sowas, Kirche kann das, Upcycling. Mhm. Insofern, ja, ökologisch sehr viel besser. Wir müssen es nur in die Köpfe und in die Argumentation bekommen. Und ich denke, da kommen wir gleich noch hin, wir brauchen eben auch Strukturen, die Gemeinden oder den neuen Trägerinnen und Trägern helfen, die Zeit zu gewinnen und die Argumente zu gewinnen, damit nicht durch irgendeine Vorgabe, die von oben kommt und sagt, bis in 2 Jahren braucht ihr eine Lösung, so Schreckreaktionen. Und dann verschleudern wir Dinge, die kulturelles Erbe aller sind und tun so, als wären das Privatimmobilien, das wäre total schade.
Ich meine, was das Kirchenmanifest ja schon mal ausgelöst hat, ist, dass ich rede jetzt auch mal von diesen beiden großen Kirchen, man redet miteinander. Man sitzt an einem Tisch und man ist sich der Sache bewusst, auch wenn man vielleicht vorher mal sagt, wieso hat keiner vorher Bescheid gesagt, dass da so ein Manifest kommt oder wie auch immer. Ne? Aber das ist ja schon mal, glaube ich, der größte Erfolg.
Also 2 Dinge haben mich gefreut. Erfolg ist so ein Ding, wenn die Kirchen erhalten bleiben, dann mache ich die Flasche Sekt auf.
Okay.
Aber so für den Piccolo hat es schon gereicht. Es gab 2 Punkte, wo ich gedacht habe, Halleluja. Der erste Punkt war eine gemeinsame Presseerklärung von evangelischer Kirche in Deutschland der Deutschen Bischofskonferenz. Gemeinsam. Ein Text. Da brauchen wir sonst Jahrhunderte für und kriegen es immer noch nicht gebacken. Also wir haben schon aufgehört, aufeinander zu schießen. Das ist schon gut. Aber und da drin steht, ich fasse es jetzt in meinen Worten zusammen, das Kirchenmanifest, feine Sache irgendwie schon. Klammer auf, hätten wir auch selbst drauf kommen können, Klammer zu. Aber wir stellen uns diesen Weg anders vor. Und da kann man anfangen zu reden. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, dieses Gespräch auf Augenhöhe hinzukriegen. Weil Kirche dazu neigt zu sagen, wir sind Kirche und da draußen ist die Welt. Und wir müssen es hinkriegen zu sagen, diese Trennung, letztlich wollen wir alle für diese Gebäude dasselbe. Und es ist nicht so, ich spreche mit irgendwem da draußen, der hilft mir dann, sondern ich muss als Kirche anfangen, andere AkteurInnen, die nicht aus dem innerkirchlichen Kreis kommen, als gleichberechtigte Gesprächspartner wahrzunehmen. Genauso wie wir außerhalb von Kirche lernen müssen, dass Kirche eigene Zirkeln, eigene Gespräche, eigene Formen von Argumentationen hat, die auch nicht falsch sind. Die sind nur manchmal anders und in der Sprache anders. Und dieses Miteinander sprechen machen wir gerade. Also wir hatten so, wenn man es will, wir lernen auch im Laufen. Aber der erste Punkt war Öffentlichkeit. Check. Wir sammeln noch Unterschriften, um diese zu halten. Aber wow, da ist was passiert. Zweiter Punkt ist, wir versuchen auf offenen Podien, Parochialkirche mit der Katholischen Akademie in Berlin war und Moderne Regional war eines davon. Davon wird es jetzt im Herbst bei der Denkmalmesse ein weiteres geben mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Bundesstiftung Baukultur und anderen. Also immer wieder Punkte zu haben, wo wir sprechen, in immer neuen Zirkeln, und ich lerne jedes Mal was dazu. Und der dritte Punkt wird sein, einen moderierten Prozess hinzubekommen, indem wir schauen, wie können wir eine Form von Stiftung, Stiftungslandschaft, vielleicht ist es auch eine Trägergesellschaft, vielleicht ist es eine Kooperative, vielleicht ist es eine GmbH, wir wissen es noch nicht. Wir suchen. Und gute Ideen gerne zu mir oder zu anderen Mitgliedern der Initiative. Und da müssen wir schauen, wie sieht sowas aus. Und das haben wir uns für die nächsten Monate bis, sagen wir mal, nächsten Herbst vorgenommen, um dann auch wirklich eine Rechtsform und eine Trägerform anbieten zu können, wo man sagen kann, in England gibt es so was mit dem Church National Trust. Wenn Kirche zwar sagen will, ein bisschen Gottesdienst würden wir da drin schon gerne noch machen, aber den ganzen Schuppen kriegen wir nicht gehalten, gibt es in die Stiftung. Bevor wir es monetarisieren und in die Privatwirtschaft geben, und dann haben wir auch in der Regel das als öffentlichen Raum verloren. Also sozusagen eine Auffanggesellschaft, eine Entwicklungsgesellschaft hinzubekommen. Die Rechtsform, da müssen wir noch quatschen, aber ich glaube, wir fangen gerade an, mit sehr vielen guten Leuten an, darüber nachzudenken. Das ist für mich ein wirklich, wirklich großer Schritt.
Es wird wahrscheinlich nicht ganz drum rumkommen, dass auch Kirchen abgegeben werden müssen oder wie auch immer. Es gibt ja durchaus auch Privatinvestoren, die sich einer Kirche annehmen und tolle Konzepte machen. Also das schließt das eine, schließt das andere ja durchaus nicht aus, nehme ich mal an. Ne? Also da wird es wahrscheinlich auch Mischformen.
Ich nicke für die Zuhörer, ich nicke heftig.
Genau, sie nickt. Also und da... Gut, also ich gehe, glaube ich, jetzt sowieso mit noch mehr offeneren Augen durch die Kirche und denke, ah, okay, hier, wer ist eigentlich dahinter? Und der Aufwand dorthinter oder auch welche Steine einem da manchmal in den Weg gelegt werden. Ich glaube, das sind ja auch politische Geschichten, würde ich mal zum Teil auch. Also wenn man jetzt in städtische, kleinstädtische Räume geht, da wird sich, glaube ich, auch noch mal einiges bewegen.
Da spielt ganz viel mit. Vor allen Dingen wir Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger, ich habe das auch gelernt und auch ausgeübt, wir sind auch nicht frei davon, dass wir eigene religiöse Wertsetzungen mit eintragen. Da müssen wir ehrlicher werden und sagen, nicht weil ich Religion so wahrnehme, muss dieser Raum so sein. Andersrum genauso. Wir müssen verstehen, dass diese Durchwebung von staatlichen Geldern und kirchlichen Geldern längst passiert. Diese Gebäude sind von Bürgerschaften errichtet und getragen worden. Sie werden von Privatständen erhalten. Man kriegt Zuschüsse über bürgerschaftliche Stiftungen und vom Staat. Und dann gibt es noch, ich ticke es nur ganz kurz an, die berühmten Staatsleistungen. Das heißt, eine Art Entschädigungszahlung, die der Staat seit Jahrzehnten zahlt an die Kirchen, die kirchlichen Institutionen, und wo es jetzt eine Debatte gibt, diese Gelder, das sind im Jahr über 600 Millionen, wenn man alles zusammenrechnet, und wir haben den gesetzlichen Auftrag eigentlich in dem Staat, das Problem mal dauerhaft, also diese Frage mal dauerhaft in einer Einmalzahlung zu lösen. Warum gibt man das nicht alles in einen Topf und guckt, was für die Gebäude zu tun? Die Kirchen sagen, so einfach ist es nicht, müssen wir diskutieren. Also politisch passiert da ganz viel, aber natürlich wird es ganz verschiedene Lösungen geben. Wenn jemand wie Johann König an ein Gebäude geht, Berlin St. Agnes-Kirche, jetzt Galerie König, und da einen großartigen Kunstort draus macht, hätte ich früher gesagt, schöne Lösung, aber was ist nach Johann König? Heute würde ich sagen, Kirche als Institution ist auch nicht jahrhundertetragend, sondern ist auch mittlerweile eine Sache von Kurzstrecke. Insofern, solche Lösungen sind super, aber es wird Gebäude geben, die für keinen Investor interessant sind, die aber für die Gemeinschaft wichtig sind. Und für solche Kandidatinnen und Kandidaten unter den Kirchen brauchen wir andere Lösungen. Für alles dazwischen bin ich offen. Und wenn Kirchengemeinden sagen, wir schaffen das nicht, wir geben dieses Gebäude ab, ehrlich. Aber der falsche Weg ist dann zu sagen, weil wir es nicht brauchen können, kann es niemand anders brauchen. Sondern wir brauchen dann auch die Ehrlichkeit zu sagen, was machen wir mit anderen. Und da werden Lösungen rauskommen, bei denen ich sehr schlucke und sage, wie konntet ihr? Aber vielleicht ist dann der Ort noch markiert und der Raum erhalten. Und wir werden Fehler machen. Aber abreißen ist ein Fehler, den man nicht wieder rückgängig machen kann. Mhm. Das dazwischen ist, da ist ganz viel Raum und ich bewerte auch Dinge, die ich vor 10 Jahren als Verlust bewertet habe, heute als gar nicht so übel und vielleicht sehe ich es in 10 Jahren anders. Da bewegt sich gerade ganz viel. Aber auch die Politik werden wir brauchen, damit sie, damit man ein bisschen, was Brandschutz und all diese Dinge angeht, ein bisschen Spielraum bekommen. Wenn die Verwaltung, die Juristerei sich ein bisschen locker macht und die Theologen den Knopf, im obersten Knopf ein bisschen aufmachen, dann kriegen wir da, glaube ich, was hin. Da geht was. Und im Moment ist die Stimmung, glaube ich, kreativ gut.
Mhm. Was werden die nächsten Schritte sein? Also du sagtest, ihr seid natürlich viel auf Podien, Diskussionen unterwegs. Also es geht vor allem Öffentlichkeit und Bande schmieden mit Menschen, die es einfach bewegen wollen. Nehme ich mal an.
Wie ich eben schon versuchte zu sagen, wir werden weiterhin Leute zusammentrommeln. Wir brauchen noch Unterschriften, weil um die Fahrt nicht zu verlieren. Wir sind mit so einem großen Plop gestartet und das war super. Und jetzt brauchen wir sozusagen die zweiten 20.000 noch. Das wäre geil. Also wer es hört und will, unterschreiben. Auf Tagung gehen und all das. Es gibt großartige Forschungsprojekte wie Transara zum Beispiel und andere, die an diesem Thema arbeiten. Wir brauchen die Universitäten und die Hochschulen. Und dann müssen wir jetzt eben konkret an die Frage der Stiftung oder an der Trägerschaft gehen. Und parallel wird ganz viel passieren. Insofern, wir werden im Laufen weiter lernen und verschiedene Wege parallel laufen lassen. Und dieses Gespräch zum Beispiel jetzt ist eine der Möglichkeiten. Ich gehe hier mit neuen Ideen raus und vielleicht hört es jemand, der sagt, ach, ich rufe mal den an und ich gucke mal an der Kirche und ich gucke noch mal mit anderen Augen auf die Gebäude und ich frage vielleicht vor Ort mal in der Kirchengemeinde, ich habe da einen Verein und ihr habt Platz, wollen wir nicht mal zusammen? Weil das wäre das Geilste, wenn wir gar nicht über Abgabe reden müssen, sondern wenn diese Dinge vorher zusammenkommen. Also einfach mal in der eigenen Hut gucken, was kann man machen? Da ist ein Dachziegellose, kann man nicht mal. Dann wäre schon sehr, sehr viel erreicht. Man muss gar nicht Mitglied werden, aber ein bisschen helfen, ein bisschen mitmachen, mal so die Hecke schneiden, das hilft schon sehr viel.
Ich habe ja auch gemerkt bei der Veranstaltung, und ich kann ja schon mal so ein bisschen, wie heißt das heute, spoilern. Das wird, glaube ich, auch noch eine Folge geben im Brandenburgischen. Da geht es um Mittelmark Brandenburg, um die dortige Baupflegerin. Und ich glaube, es gibt man redet zu wenig auch drüber. Das ist ja das alte Problem. Und je kleiner es ist, umso unwichtiger scheint es. Aber ich glaube, genau diese Initiativen und Akteure, die Kirchenbauvereine und. Also da ist so viel Engagement vor Ort. Ich glaube, die zusammenzubringen und einfach von der gegenseitigen Energie zu profitieren, ist ja auch schon ein Schritt. Ja. Und
das ist das Klassische. Ich mache Kirchenbau seit 24 Jahren als Thema und manchmal sitze ich auch drin und denke, das haben wir vor 5 Jahren und lese doch mal das Buch von dem Kollegen von vor 20 Jahren. Aber immer wieder neu, so wie wir die Botschaft von Jesus immer wieder neu verkündigen. Ich stelle mich ja nicht sonntags auf die Kanzel und sage so, das habe ich euch letzte Woche schon erklärt, lasst uns was trinken gehen, sondern ich fange immer wieder neu an und ich lerne immer neu und die Konzepte sind neue. Das heißt dranbleiben und Monument Watch und andere. Also es gibt ganz großartige Initiativen, aber auch die brauchen immer wieder neue Auffrischung, neuen Push. Und deshalb einfach dranbleiben und vor den kleinen Lösungen nicht zurückschrecken. Ich persönlich werde nicht alle Kirchen retten können. Vielleicht morgen, heute nicht. Mhm. Aber ich kann gucken in meiner Heimatgemeinde, und ich meine jetzt Gemeinde nicht nur im kirchlichen, sondern auch im kommunalen Sinne. Das heißt, die kleine Lösung nicht scheuen, aber den großen Wurf im Blick behalten, nämlich sowas wie Iber-Emscher Park in groß in 5 Jahren für die Kirchen. So wie die IBA in Thüringen schon großartige Dinge gemacht hat, die dortige Landeskirche ist da sehr offen und kreativ unterwegs. Also an mehreren Strippen ziehen.
Das klingt nach einer großen Vision. Das ist schön, also wenn die nächsten Ideen sprudeln. 2, 3 Beispiele von gelungener Umnutzung, die dir so einfallen. Ich meine, du würdest wahrscheinlich jetzt einige aus dem Ärmel schütteln können, aber wo du wirklich sagst, wow.
Es gibt ein Beispiel, da hätte ich nicht geglaubt, dass es diese Kirche noch gibt. Ich springe mal nach Hamburg. Das ist die ehemalige Kapernaumkirche, heute Moschee, in Hamburg-Horn. Blöd gelegen, total schöner Bau, 1961, so eine Betonzeltkonstruktion, Betonglasfenster. Der Turm hatte immer schon so ein bisschen was Minaretthaftes an der Pferderennbahn gelegen. Und ich habe dieses Ding inventarisiert und zwar klar, das ist so eine der ersten Kirchen in Hamburg, da wird der Stecker gezogen. Leichte Feuchte von unten und schwierig. Also ich hatte mich persönlich verabschiedet, schweren Herzens. Habe die Tür zugemacht und dachte, okay, siehst du nicht wieder. Jetzt hatten wir vor 4, 5 Jahren Tagung, ich habe sie wieder gesehen. Und zwar ist das Gebäude mit drumherum, ich verkürze es jetzt, an einen Investor gegeben worden, der viel versprochen hat, hat dann das Gebäude nachverdichtet, aber die Kirche stehen lassen, nichts damit gemacht und war dann weg. Ich verkürze. Und über Umwege ist dann diese Kirche, was die evangelische Landeskirche nicht gemacht hätte, an eine Moscheegemeinde, an eine muslimische Gemeinde gegangen, die dort jetzt eine Moschee eingerichtet hat. Das Gebäude hat sich verändert. Sehr viele Besucher da, weil es so die erste große Lösung in diesem Bereich ist. Die steht, die funktioniert und so viele Besucher, wie da reingehen, haben die keine Möglichkeit, sich irgendwie separatistisch rauszuziehen, sondern durch das Gebäude sind die eine öffentliche Gemeinschaft geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst war, aber Sie nutzen das jetzt. Und normalerweise sagt man, ein Kreuz in einem solchen Raum verhindert, dass Muslime reingehen. Und wir haben mit dem Imam gesprochen und die haben die Ausrichtung einmal gedreht um 90 Grad, aber Betonglasfenster, geiles Betonglasfenster, großes Kreuz drin. Und ich fragte den Imam und sagte, mit dem Kreuz in dem Betonglas haben Sie kein Problem? Er strahlte mich an und sagte, Kreuz, ich sehe kein Kreuz.
Also, das ist so, schon fast eine Ideallösung.
Solche,
ja,
es gab viel Holpern dazwischen, wenn man mit den Kollegen spricht, in der kirchlichen Verwaltung dort unterwegs waren, sagen die, das hat unterwegs schon gestottert und hat auch wehgetan, aber das Endergebnis ist gut. Mhm. Wenn wir sowas vielleicht ohne Stolpern hinbekämen, wäre das ein Lernertrag davon. Also offen zu sein für andere religiöse Gemeinschaften, aber das wird das Ding nicht lösen. Ich mag solche Sachen, die so im Übergang sind. Ich nehme was Zweites, ich bin jetzt etwas westdeutsch, da bitte ich um Nachsicht. Es gab Maria 2.0, eine Initiative in Stuttgart für eine große historische Kirche, die gesagt haben, wir bauen jetzt nicht einfach um und gießen alles in Beton, sondern wir öffnen erstmal den Raum und gucken, wer ist da. Und die haben mit verschiedenen urbanistischen Initiativen, die mit Kirche gar nichts zu tun hatten, aber die haben gute Drähte aufgebaut, verschiedene Raumbespielungen und Initiativen gemacht und haben daraus dann ein Konzept entwickelt, wie man den Raum umbauen konnte. Jetzt ist dann doch wieder eine Lösung gekommen, die etwas statischer ist, was die Initiatoren mit ein bisschen Kritik sehen. Ich habe mir noch keine Meinung gebildet. Aber solche offenen Prozesse zu sagen, bevor wir irgendwas machen, gucken wir erstmal, wir machen die Tür auf und laden Leute ein. Und dann ist man überrascht, was passiert. Also ich mag solche Lösungen, die so im Laufen passieren. Und seien wir ganz ehrlich, die meisten historischen Kirchen haben genauso überlebt. Da war immer ganz viel und dann kam das und dann kam das und dann hat man wieder und so. Eine großästhetische Lösung ist was ganz Wunderbares, aber Räume, die noch Möglichkeiten zur Flexibilität liefern, weil unsere Bedürfnisse als Gesellschaft ändern sich schneller als früher. Und wir müssen da an der Stelle offener bleiben. Und ein großer Raum hat die Möglichkeit, mit vielen kleinen Zonen Angebote zu machen. Also so etwas ist es, was ich mag. Was Drittes, und dann bin ich auch ruhig, ist zum Beispiel offene Kirchen in Anhalt. Sehr schöne Initiative mit einer Stiftung dahinter inzwischen auch, die gesagt haben, wir müssen gar nicht umbauen, wir machen die Dinge auf. Mhm. Mit viel Vertrauen Kirchen offen gehalten. Es gab dann natürlich auch Leute vor Ort, die ein bisschen geguckt haben und ein touristisches Konzept dafür entwickelt haben. Ähnlich arbeiten die Herbergskirchen, also Herr mit Doppel-R, die Übernachtungsmöglichkeiten in historischen Kirchen anbieten. Also solche sanften Formen einer touristischen Erschließung. Auch das ist schön. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich mag Dinge, die nicht am Reißbrett geplant sind, sondern die sich entwickeln, indem man guckt, was braucht man vor Ort, mal was ausprobiert, da weitergeht, wo es funktioniert, wo man Leute findet. Und das sind dann oft die Dinge, die weitertragen.
Es ist, glaube ich, auch einfach
zeitgemäßer. Und wenn man nochmal zu diesem Begriff des Gemeinguts und dann auch zum Gemeinwohl kommt, ne? Also wir sind Gemeinschaften und ich glaube, dieses Zerteilen und Vereinzeln, glaube ich, das geht nicht auf Dauer, wenn man an Wohnformen denkt, ja, mehr Generationen wohnen und, das sind ja alles Bewegungen und ich glaube, das braucht genau auch solche Räume dann auch, ne? Also und
wir haben in Frankfurt, wo ich, also ich wohne in Greifswald und in Frankfurt, mhm, und Frankfurt-Main haben wir eine lange Debatte um die Paulskirche. Wir bauen ein Haus der Demokratie, weil in der Paulskirche geht halt nicht alles, was, mhm, man da so machen will. Und diese Häuser der Demokratie, diese Orte der Demokratie haben wir an ganz vielen Stellen. Die Kirchen sind ein flächendeckendes Netzwerk noch. Und an solchen Räumen, auch genau dort, wo Demokratie in den Kirchen nicht sichtbar war, zu sagen, wir haben Reibungsflächen, da ist vielleicht eine nationalsozialistische Vergangenheit, das sind Kriegsdenkmale. Also öffentliche Räume zu haben, in denen man nicht konsumieren muss, in denen man ins Gespräch kommen kann darüber, wie sieht Gemeinschaft künftig aus und wie leben wir Demokratie. Das muss man nicht neu generieren, sondern man kann Räume neu füllen und in ihren Reibungsflächen auch zum Sprechen zu bringen. Und dann ist das Wort des Gemeingutes oder des Common Spaces, des Gemeinschaftsraumes. Und Kirchen sind immer Gemeinschaftsräume, mhm, gewesen. Wir müssen nur den Begriff der Gemeinschaft anders verstehen. Mhm. Dann muss ich eben nicht meinen Kirchensteuerbescheid vorzeigen. Ich bin jetzt etwas konterkarierend, weil ein guter Pastor macht das eh nicht oder eine gute Pastorin. Aber wenn wir diese Gemeinschaft wieder lernen, als Öffentlichkeiten, als plurales Ding zu verstehen, dann ist dieser Satz, Kirchen gehören allen, dann könnte der im gelebten Sinne funktionieren. Und das, wenn wir das mit dem Kirchenmanifest anstoßen könnten, an der einen oder anderen Stelle, plus eine Stiftung oder eine Trägergesellschaft, Halleluja.
Mhm. Ich bin dabei.
Also sehr schön.
Ich unterstütze sowieso, sonst würden wir auch nicht
19.999.
Genau. Sonst würden wir auch nicht zusammen sitzen. Wir können ewig weiterreden, davon bin ich überzeugt. Ist sicherlich auch nicht das letzte Gespräch, was wir führen. Stadt, Land, Bauen heißt ja mein Podcast. Das ist immer so, damit übergebe ich immer so das Schlusswort an meinen Gast. Stadt, Land, Bauen. Statement, Wunsch, Hoffnung zu der Thematik, die dich beschäftigt, Kirchen.
Ich vermute, dass ich da jetzt in einer breiten Kette von Leuten stehe, die du schon eingeladen hast, die wahrscheinlich Ähnliches sagen. Wenn wir Bauen als Weiterbauen verstehen und Stadt und Land als ihr seid in Übergängen miteinander vernetzt und verbunden und das eine funktioniert nicht ohne das andere und die Kirchen Bauten könnten das Netzwerk sein, das dieses zarte Gewebe zusammenhält an vielen Orten. Im Erfahren von Weiterbauen, im Leben von Weiterbauen, wie haben wir das früher gemacht, wie könnten wir das weiter tun? Gebäude als Dinge wahrnehmen, die über Generationen hinweg funktionieren und sich verändern, Aneignung von Erbe, Weitergabe von Erbe, dann wäre das ein schönes Bild, was mir gefiele.
Mit dem Bild höre ich gerne auf. Ich danke dir, Karin. Ich wünsche dir und euch viel Erfolg, Durchhaltevermögen, die erste Energie nutzen und weiter. Alles Gute. Herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke dir, wir arbeiten dran.
Das war eine neue Folge Stadt, Land, Bauen Brandenburg aus der Region für die Region. Seid ihr die Macher in Brandenburg und möchtet gern Gast in meinem Podcast sein, dann meldet euch einfach bei mir. Ich freue mich drauf. Stadt, Land, Bauen, Brandenburg. Konzept, Moderation und Grafik Bettina Dessol. Technische Beratung Benjamin Richter von Studio Lauscher auf.